Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist tatsächlich zustande gekommen, das Treffen zwischen Russlands Machthaber Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in Alaska, inklusive rotem Teppich für Putin bei seiner Landung. Viel Konkretes soll bei dem Treffen aber nicht beschlossen worden sein. Ein Frieden ohne die Erfüllung aller russischer Wünsche scheint also immer noch in weiter Ferne. Wir sprechen heute über das Gipfeltreffen in Alaska und auch darüber, wie es mit der Ukraine weitergeht. Herr Mangold, Sie sind Russland-Experte an der Universität in Innsbruck. Wir haben bereits vergangenen Montag miteinander gesprochen. Wir wiederholen das heute noch einmal, weil dieses Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump auf amerikanischem Boden, nämlich in Alaska, tatsächlich zustande gekommen ist. Herr Mangold, Frieden für die Ukraine gibt es weiter nicht, dafür aber viele Fotos eines Wladimir Putins neben Donald Trump in Alaska. Es gibt einen roten Teppich für den Machthaber, es gab ein schickes Essen, es gab einen grinsenden und sogar applaudierenden Donald Trump zu sehen. Ein Propagandasieg für Putin also auf voller Linie?
Ja, schon. Ich meine, ich bin immer dafür, dass man auch mit Leuten verhandelt oder mit politischen Führern verhandelt, die Kriegsverbrechen begehen, die Grässlichkeiten begehen, wenn es dazu führen sollte, dass man zu einem Ende des Grauens kommt. Also die Tatsache, dass man mit Putin spricht, an sich ist völlig selbstverständlich als diplomatische Notwendigkeit. Aber diese überschwängliche Begrüßung, die wir hatten, wie Sie sagen, der Applaus und Ähnliches, das war völlig unangebracht und eigentlich letztlich geschmacklos. Für Putin war es sicherlich ein Erfolg, nicht nur, dass es den Gipfel gab, dass es ihn in Amerika gab, dass er so positiv aufgenommen wurde, sondern wenn wir den Berichten über die Inhalte dieses Treffens glauben dürfen, dann hat die amerikanische Seite doch sehr stark russische Positionen übernommen, vor allem in einem Punkt, nämlich in der Frage, in welcher Reihenfolge soll ein Waffenstillstand und dann ein Friedensabkommen geschlossen werden. Die europäische Position und die ukrainische Position war und ist immer zuerst ein Waffenstillstand und erst dann Verhandlungen mit Russland über eine Lösung des Konfliktes. Und die Europäer haben das am vergangenen Mittwoch noch einmal bekräftigt, zusammen mit Zelensky, und haben dann Trump unterrichtet. Und Merz hat behauptet, Trump hätte diese Position weitgehend übernommen. Das ist nun nach Alaska nicht mehr so. Trump ist auf die russische Position eingeschwenkt. Zuerst Verhandlungen über eine Lösung des Konfliktes und dann ein Waffenstillstand. Warum ist das die russische Position? Nun, zum einen wäre ein Waffenstillstand jetzt für die Ukraine militärisch natürlich wichtiger als für Russland, denn die russische Armee ist nicht ganz schnell, aber doch stetig im Vormarsch. Also das militärische Momentum würde Russland genommen, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Und zweitens denkt Russland, wenn es diesen Waffenstillstand gäbe, dann könnte die Ukraine die Verhandlungen über eine Lösung des Konfliktes, über die sogenannten Grundursachen des Konfliktes, wie Russland das beschreibt, hinauszögern. Und Trump hat nun diese russische Position übernommen. Nicht mehr Waffenstillstand als erstes, sondern schon Verhandlungen über ein Friedensabkommen. Und das war doch klar ein Verlust für die Position von Zelensky und auch der Europäer, dass Trump hier auf die russische Position eingeschwenkt ist.
Herr Mangold, wie blickt man denn von russischer Seite jetzt genau auf dieses Treffen? Sie haben jetzt gesagt, Donald Trump hat wieder einmal seine Position geändert, nachdem er mit Wladimir Putin gesprochen hat. Vorher hat er wohl die Position der Europäer eingenommen, nachdem er mit den Europäern gesprochen hat. Das würde ja einen alten Vorwurf bekräftigen in Richtung Donald Trump, dass er immer quasi die Position übernimmt von der Person, mit der er zuletzt gesprochen hat. Das würde aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass man sich auch von russischer Seite eigentlich auf nichts verlassen kann, was man mit Donald Trump ausmacht.
Das ist durchaus so. Auf russischer Seite weiß man über die Sprunghaftigkeit von Trump, dass man ihn nicht wirklich festzurren kann, dass man seinen Aussagen nicht auf Dauer vertrauen kann, dass sie sich eben sehr schnell ändern. Deswegen ist für Russland diese Annäherung, die es gab im Hinblick auf die Reihenfolge Waffenstillstand, Friedenslösung, zunächst mal positiv, aber niemand in Russland weiß, wie lange diese Position Trumps Bestand hat. Ob die Europäer, die heute mit Zelensky nach Washington kommen, um mit Trump zu sprechen über die weitere Vorgangsweise, tatsächlich in der Lage sind, jetzt wieder als der letzte Einflüsterer die Position Trumps zu ändern, das ist unklar, für mich eher unwahrscheinlich, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Warum halten Sie es dieses Mal für unwahrscheinlich? Hat Wladimir Putin Donald Trump also endgültig um den Finger gewickelt oder warum glauben Sie das?
Endgültig bin ich vorsichtig, aber natürlich der Eindruck des Treffens mit Putin und all das, was Trump offensichtlich so genossen hat an diesem Treffen, die dürften stark genug wirken, um jetzt eine Positionsänderung wieder hervorzurufen bei Trump. Trump hat auch nach dem Treffen mit Putin klar gesagt, der Ball liegt nun bei der Ukraine. Die Ukraine könne den Krieg sofort beenden, wenn sie dieses Friedensabkommen mit Russland schließen würde. Aber dabei wurde halt nicht thematisiert, dass vieles für die Ukraine nicht annehmbar ist, sowohl was die Gebietsabtretungen betrifft, als auch was die Forderungen Russlands betrifft nach anderen Dingen wie Erhebung der russischen Sprache zur offiziellen Sprache in der Ukraine, Rechte der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine, Entmilitarisierung, keine NATO-Mitgliedschaft, Neutralität und ähnliches.
Herr Mangold, Sie haben jetzt gerade schon einige dieser Forderungen Russlands angesprochen. Lassen Sie uns die vielleicht etwas vertiefen, denn es soll ja dem Vernehmen nach zumindest durchaus Forderungen gegeben haben, auch bei diesem Treffen, auch wenn ja de facto nichts Konkretes rausgekommen ist, die die Russen den Amerikanern übergeben haben. Bleiben wir vielleicht zu Beginn bei der Aufgabe der Gebiete. Die Ukraine soll, so der Wunsch Russlands, einige der Gebiete aufgeben. Welche sind das genau und warum könnte das problematisch für die Ukraine sein?
Nun, für Russland ist ganz klar, dass der gesamte Donbass, wie er heißt, also die Regionen Luhansk und Donetsk, zur Gänze an Russland fallen müssen. Das heißt, auch die Teile der Region Donetsk, die Russland noch gar nicht erobert hat, vielleicht erobern könnte in einiger Zeit, in langer Zeit, aber derzeit nicht erobert hat. Und dafür bietet Russland angeblich an, die Frontlinie in den südlichen Regionen Saporischschja und Cherson einzufrieren. Das ist kein sonderliches Zugeständnis, denn dort gibt es nicht wirklich wesentliche Kämpfe. Auch die Aussage, dass Russland dann Gebiete in den Regionen Sumy und Kharkiv im Nordosten an die Ukraine zurückgeben könnte, ist nicht ein besonderes Zugeständnis, denn dabei handelt es sich etwa um 1500 Quadratkilometer. Was das Gefährliche ist an dieser Forderung nach der gesamten Region Donetsk ist, dass es die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gegenüber einem möglichen zukünftigen Angriff Russlands erheblich einschränkt. In der Region Donbass hat die Ukraine schon seit 2014 eine Festung aufgebaut, einen richtigen Verteidigungswall, vor allem bei Kramatorsk und Sloviansk. Und wenn diese Städte, diese Donetsk-Städte jetzt an Russland fallen würden, damit der Verteidigungsgürtel der Ukraine an Russland fallen würde, dann würde das für die Zukunft bedeuten, dass auch angesichts der Topografie der Ukraine Russland sehr tief auf ukrainisches Gebiet, auf zusätzliches ukrainisches Gebiet vorstoßen könnte, bis hin zum Fluss Dnieper. Und das ist für die Ukraine sicherlich nicht akzeptabel. Das ist auch durchaus verständlich, dass die Ukraine das ablehnt. Ob sie gezwungen wird, das in einem Friedensabkommen zu akzeptieren, ist sicher wichtig, aber man muss sich vor diesem Hintergrund, wenn man sich darüber empört, und das kann ich verstehen, auch sagen, es könnte auch sein, dass Russland, wenn es das nicht in einem Friedensabkommen bekommt, auf dem militärischen Boden erreichen will, dass es diese Städte erobert. Das wird zwar lange dauern, das wird hohe Verluste mit sich bringen, aber es ist eben nicht auszuschließen, dass die Ukraine diese Gebiete ohnehin verlieren wird.
Ist vielleicht auch davon auszugehen, dass die USA, wenn die Ukraine dieses Angebot nicht annimmt, wenn Donald Trump seinen Erfolg nicht bekommt auf dem Verhandlungstisch, die Ukraine im Stich lassen wird?
Durchaus möglich. Es könnte sein, dass Donald Trump sagt, nun, ich habe jetzt genug, ich habe mich bemüht, aber ich habe es mit störrischen Parteien zu tun. Ich distanziere mich jetzt von meinem Vorhaben, eine Friedenslösung zu verhandeln. Das ist jetzt die Sache der Europäer und die Ukrainer sollen die mal machen, was sie können und was sie wollen. Das ist durchaus ein mögliches Szenario. Die Frage nur ist, wie weit würde Trump in einem Rahmen eines solchen Szenarios wirklich gehen? Würde er dann auch die Aufklärungs- und Informationsarbeit, die das US-Militär für das ukrainische Militär übernommen hat, seit Beginn dieses Krieges auch aufgeben, was die Ukraine militärisch sehr stark schwächen würde? Das ist alles offen, das ist nicht beantwortbar im Augenblick, aber ein Weggehen von diesem Verhandlungstisch durch Trump ist durchaus möglich.
Jetzt gibt es einen Bericht der New York Times, da heißt es, dass Russland schriftlich zugesagt hätte, weder die Ukraine noch ein anderes europäisches Land künftig anzugreifen, wenn es eben zu diesem Deal, verwenden wir dieses Wort vielleicht einfach, kommen würde. Ist das glaubwürdig?
Ja, das klingt nett, aber wie Sie sagen, das ist wenig glaubwürdig. Russland hat viele Verträge immer wieder gebrochen, Zusagen verletzt. Also wenn Russland das jetzt erklärt, angeblich in einem eigenen Gesetz, das in Russland verabschiedet werden soll, dann ist das nicht belastbar. Darauf kann man sich nicht verlassen. Das ist keine Garantie für die Sicherheit der Ukraine oder anderer Staaten in Osteuropa. Also das klingt nach einem Zugeständnis, ist aber nicht viel wert.
Dann gibt es einen zweiten Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Sie haben es vorher schon ganz kurz gesagt, diese Grundursachen des Konfliktes, über die man sprechen müsste. Das hat, glaube ich, auch Wladimir Putin bei diesem Treffen gesagt. Was meint er da damit?
Nun, die russische Position ist, dass dieser Krieg zustande gekommen ist durch westliches Verschulden, nämlich die Zusage der Nordatlantischen Allianz, der NATO, die Ukraine aufzunehmen in das Bündnis, wird nicht gesagt wann, aber jedenfalls die militärische Unterstützung der NATO für die Ukraine zwischen 2014 und 2022, gemeinsame Übungen, Ausbildung, Waffenlieferungen. All das habe die russische Sicherheitslage in Gefahr gebracht. Russland argumentiert, es hätte sozusagen jetzt präventiv die Ukraine angreifen müssen, um einen zukünftigen Krieg, den die Ukraine und die NATO gegen Russland vom Zaun gebrochen hätten, zu verhindern. Das ist natürlich in dieser Form überhaupt nicht richtig, wiewohl die Vorgeschichte des Konfliktes tatsächlich komplex ist und Verantwortlichkeiten auch geteilt werden müssen im politischen Bereich, aber sicherlich nicht im militärischen Bereich, da ist Russland alleine schuld und verantwortlich. Also das sind Grundursachen, die Russland behandelt sehen möchte. Da geht es dann um russische Forderungen wie nuklearwaffenfreier, neutraler Status der Ukraine, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft und Demilitarisierung in dem Sinne, dass die Truppenstärke der ukrainischen Armee beschränkt wird und dass auch ihre Ausrüstung limitiert wird und dass auch ohne NATO-Mitgliedschaft jedenfalls keine westlichen Truppen auf ukrainischem Boden stationiert werden dürfen. Das ist also eine sehr komplexe Forderung. Das ist auch eine Forderung, die so nicht akzeptiert wird im Westen, vielleicht nahezu Gänze nicht. Das ist das, was Putin darunter versteht, wenn er von diesen Grundursachen spricht.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Wladimir Putin will nicht, dass sich die Ukraine an die NATO annähert oder geschweige denn Mitglied wird. Jetzt heißt es nach diesem Treffen allerdings, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine laut Moskau ebenfalls okay seien. Was ist damit genau gemeint? Welche Sicherheitsgarantien wären das?
Das ist eben die große Frage. Jetzt sprechen viele von Sicherheitsgarantien und wie Sie zu Recht sagen, von einem angeblichen Einverständnis Russlands bezüglich solcher Sicherheitsgarantien. Aber es ist überhaupt nicht geklärt, wie die aussehen sollen. Eine gute Sicherheitsgarantie für die Ukraine wäre die NATO-Mitgliedschaft. Artikel 5 des NATO-Vertrages sagt, bei einem Angriff auf ein Mitgliedsland sind alle Mitgliedsländer angegriffen. Aber man muss zur Vorsicht dazu sagen, in einem solchen Fall gibt es nicht automatisch eine militärische Beistandsgarantie. Der Vertrag formuliert nur, dass in einem solchen Fall alle NATO-Staaten Hilfe leisten in dem Ausmaß, wie sie es für angemessen halten. Das heißt, selbst eine NATO-Mitgliedschaft wäre nicht hundertprozentig und zwingend eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine, aber schon eine sehr starke und sehr wahrscheinliche. Aber das ist etwas, was Putin natürlich nicht zur Kenntnis nehmen wird. Und jetzt spricht man in den USA davon, dass es eine Artikel 5 ähnliche Vereinbarung geben soll mit der Ukraine. Aber was heißt Artikel 5 ähnlich? Das heißt dann, dass es genauso keine wirklich feste und sogar noch weniger feste Sicherheitsgarantie ist als die NATO-Mitgliedschaft. Dass natürlich überhaupt nicht klar ist, ob im Fall eines zukünftigen russischen Angriffes tatsächlich dann westliche Soldaten gegen russische Truppen kämpfen würden, dass der Westen, nämlich die Europäer hier, Frankreich, Deutschland, Polen, das Vereinigte Königreich, Truppen in die Ukraine senden, um den russischen Angriff abzuwehren. Das ist wenig glaubwürdig, aber das wäre erforderlich, wenn man wirklich von Sicherheitsgarantien spricht. Aber vielleicht ist mit Sicherheitsgarantie auch nur gemeint, und das wäre durchaus wenig für die Ukraine, dass sich die Europäer bereit erklären und die USA das sozusagen im Tauschweg und im Kaufwege unterstützen, dass die Europäer die Ukraine militärisch hochrüsten, das ist dieses stählerne Stachelschweinmodell, von dem von der Leyen gesprochen hat, damit die Ukraine alleine einen zukünftigen russischen Angriff abschrecken und sich dagegen verteidigen kann. Also je nachdem, wie man dieses Wort Sicherheitsgarantien jetzt definiert und was man darunter versteht, kann man sagen, das ist gut für die Sicherheit der Ukraine oder weniger gut oder gar nicht gut.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn diese Vereinbarung tatsächlich zustande kommen würde und es gibt tatsächlich so etwas wie einen Friedensschluss, dann würde der Westen die Ukraine so weit aufrüsten, dass für den Falle eines künftigen Angriffes die Ukraine dieses, wie Sie es gesagt haben, stählerne Stachelschwein wären, also ein Land, das in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen.
Ja, das ist das, was dann passieren soll. Das ist das Modell, über das diskutiert wird. Aber die Frage oder die Tatsache ist, dass die Europäer jedenfalls dieses Stachelschwein nicht herstellen können ohne die Unterstützung der USA. Und da ist die Frage, wie verhält sich Trump dazu und wie verhält sich Russland dazu? Wird Russland so eine ohnehin weich definierte Sicherheitsgarantie akzeptieren? Und da sind die Aussagen von Steve Witkoff in dieser Richtung, der ja vom Ukraine-Dossier eigentlich nicht viel versteht, nicht wirklich ernst zu nehmen, nämlich dass Russland dem zustimmen würde.
Welche Gefahr geht denn für Europa aus, sollte dieser Konflikt tatsächlich so weit eingefroren werden, wie es derzeit zumindest kolportiert wird?
Nun, die Frage ist, wird es zu Gebietsabtretungen kommen, de jure oder de facto? Das heißt, wird die Ukraine rechtlich die Abtretung von Gebieten an Russland anerkennen oder nur de facto? Rechtlich wäre das schwierig, denn dann müsste die ukrainische Verfassung geändert werden, müsste es eine landesweite Volksabstimmung über die Gebietsabtretung geben und das ist politisch für Selenskyj sehr unabwegbar. Also das ist schon mal ein Problem. Und vor allem, und das muss man immer wieder betonen, wenn es eine de jure Anerkennung russischer Besitztümer jetzt in der Ukraine gäbe, dann wäre das ein verheerendes Signal im Völkerrecht an andere Staaten, was das allgemeine Gewaltverbot betrifft. Also das muss man auch berücksichtigen. Also eine de jure Abtretung wird nicht zustande kommen. Käme sie zustande, was ich wie gesagt für nahezu ausgeschlossen halte, dann sind die Europäer natürlich wie alle anderen Staaten auch durch diese Verletzung des internationalen Rechtes in wichtigen Sicherheitsfragen berührt und belastet und dazu dürfte es eigentlich nicht kommen. Eine de facto Abtretung hat selbst Selenskyj nicht ausgeschlossen, dann wird man dann wie auch bei der Krim von temporär von Russland besetzten Gebieten sprechen. Nur hat Trump eben gestern auch gesagt, manches dauert halt eben immer und hat damit die Krim gemeint, nämlich dass die Krim, die von der Ukraine eben als temporär besetztes Gebiet bezeichnet wird, dauerhaft bei Russland bleiben könnte. Das ist ein Risiko, das die Ukraine eingeht. Aber wir müssen diese Risiken, die die Ukraine politisch eingeht, auch immer daran messen, wie groß sind denn die Chancen der Ukraine, ein solches Szenario militärisch zu verhindern. Und da sind die Chancen nicht ganz schlecht, aber auch nicht gut.
Herr Mangold, wir sprechen über diese Gebietsabtretungen immer, als würden wir auf eine Karte blicken, was wir ja auch de facto tun aus der Distanz. Aber was würden denn diese Gebietsabtretungen für die Menschen vor Ort bedeuten, die auf einmal de facto unter russischer Kontrolle stehen würden?
Ja, das ist eine Frage, die kaum diskutiert wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass zumindest nach ukrainischen Angaben in den Teilen der Region Donetsk, die Russland noch nicht erobert hat, bis zu 280.000 Menschen leben. Wenn Russland das jetzt auf dem Kampfesweg tatsächlich erobern wollte, dann würde es eine massive Fluchtbewegung natürlich aus diesen Bereichen der Region Donetsk geben. Und wenn Russland das zufällt auf dem Verhandlungswege, dann ist auch zu erwarten, dass Tausende, Dutzende Tausend Menschen sich dann aus dieser Region zurückziehen, zu Binnenflüchtlingen werden, weil aus Berichten wissen wir, dass ein Leben unter russischer Oberherrschaft durchaus schwierig sein kann. Das reicht von Verhaftungen, Aberkennung von Sozialleistungen bis hin eben zu solchen brutalen Methoden wie Folter und Ähnliches. Das heißt, das ist schon eine Dimension, die wir beobachten und betrachten müssen. Das müssen wir mit einbeziehen in diese Diskussion, ob es ein kampfloses Übergeben der gesamten Region Donetsk geben soll oder muss.
Herr Mangold, ich würde gern zum Abschluss noch einmal kurz über das Treffen an sich sprechen und über diese teilweise sehr schräge Symbolik, die wir da am vergangenen Freitag in Alaska beobachten konnten. Ich würde da gerne beginnen mit dem russischen Außenminister, der bei seiner Ankunft am Veranstaltungsort mit einem T-Shirt aufgetaucht ist, wo in kyrillischen Buchstaben die russische Abkürzung für die UdSSR, also die Sowjetunion, gestanden ist. Was hat es denn damit auf sich?
Nun, Ivanov, der längst dienende Außenminister der Welt, ist bekannt für seinen schrägen Humor. Es sollte wohl auch ein schräger Humor sein, aber ich fand es geschmacklos. Und natürlich ist es auch so, dass da die Stimmen lauter werden, die sagen, das ist die eigentliche Wahrheit von der russischen Seite, nämlich dass man daran denkt, nicht nur die Ukraine zu erobern oder Teile der Ukraine sich einzuverleiben, sondern dass man auch hegemoniale und gar imperialistische Absichten hat, was andere Länder der früheren Sowjetunion betrifft. Also Lavrov hat mit diesem geschmacklosen Auftritt sicherlich die Stimmen in dieser Richtung bestärkt. Es war höchst verzichtbar, obwohl es gibt Videoaufnahmen, man dann im Kreis der Sechs, also Putin, Trump und die zwei Unterstützer, ziemlich gelacht hat darüber.
weil wir immer im Zusammenhang mit Russland oft das Wort Imperialismus in den Mund nehmen. Ihre Einschätzung, Herr Mangold, wie würden Sie den russischen Imperialismus definieren?
Nun, ich verwende das Wort des Imperialismus nicht sehr gerne, weil es historische Bedeutung hat, auch historisch belastet ist und auch ein Kampfbegriff sein kann. Aber was man natürlich sagen muss, ist, dass Russland eine ganz offen revisionistische Macht ist, die die Ordnung in Europa nach 1991 ändern möchte, die Anspruch erhebt auf Territorien, auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Und das ist eine aggressive Macht, eine revisionistische Macht. Aber wie gesagt, der Begriff Imperialismus würde ich eher nicht wählen, aber nicht, weil die russischen Pläne nicht wirklich gefährlich sein könnten, sondern weil das ein Begriff ist, den man aus einer anderen Zeitepoche jetzt in die Gegenwart zieht, und das halte ich nie für besonders glücklich.
Dann bleiben wir bei dem Treffen noch einmal ganz kurz. Donald Trump hat nämlich danach auch gesagt, dass Putin ihm erzählt hätte, dass ja Trump eigentlich 2020 die Wahl in den USA gewonnen hätte, wenn nicht die Briefwähler gewesen wären, die verhindert hätten, dass die Wahl fair wäre, denn mit Briefwahlen gäbe es keine faire Wahl. Das hat offensichtlich Putin Trump erzählt und Trump war da sehr stolz drauf. Was sagt denn das aus, wenn da offensichtlich so viel Einfluss besteht?
Naja, Putin ist sicherlich ein Experte für faire Wahlen. Das sieht man bei den Wahlen in Russland selbst. Er hat schon eine Ahnung, was eine faire Wahl ist, nur lässt er sie nicht zu. Aber er hat natürlich etwas gesagt, was Trump geschmeichelt hat. Denn Trump und seine Magerleute haben immer gesagt, der Wahlsieg Trumps 2020 sei von den Demokraten gestohlen worden. Er wäre eigentlich wiedergewählt worden. Es sei ein Putsch gewesen, den Biden mit seinen Demokraten damals veranstaltet habe. Und Putin gibt ihm so ganz nebenbei recht. Natürlich, Trump, du hättest die Wahl gewonnen 2020, aber leider wurdest du das Opfer des Establishments. Und das ist etwas, was der ganzen Interpretation der Geschichte der letzten 10 Jahre durch Donald Trump schmeichelt, was ihm recht gibt. Und Putin weiß, was er sagt, wenn er das tut. Er weiß einfach, dass Trump das gefällt. Genauso wie Trump es sicher gefallen hat, als Putin gesagt hat, wäre Trump 2022 Präsident gewesen, dann wäre es nicht zu diesem Krieg gekommen. Das ist ja immer die Position Trumps. Er sagt ja, das ist nicht mein Krieg, das ist Bidens Krieg, das ist der Krieg der Demokraten. Und wenn Putin jetzt eben sagt, unter Trump hätte es diesen Krieg nicht gegeben, befördert er und bestärkt er diese Trumpsche Interpretation der Weltgeschichte, dass er einen Krieg verhindert hätte.
Vielleicht abschließend, jetzt haben wir diese Situation, dass es möglicherweise irgendwann einen Deal geben könnte. Wir wissen allerdings nicht, was drinsteht, wir wissen nicht, was kommen soll, wir wissen auch eigentlich nicht, ob überhaupt etwas kommt. Aber gibt es für Russland irgendwas zu verlieren oder kann man eigentlich nur als Sieger aussteigen? Denn wenn nichts zustande kommt, dann geht der Krieg einfach weiter.
Die russische Position ist sicherlich einfacher als die ukrainische Position. Wenn der Krieg weitergeht, ist das für Russland machbar. Trotz verschlechterter wirtschaftlicher Daten kann Russland diesen Krieg weiterhin finanzieren, kann die Rüstungsindustrie in Russland weiter finanzieren und dann wird man wohl langsam, aber doch und vielleicht bis zu den Nordgrenzen der Region Donetsk militärisch vorstoßen. Also ein Scheitern dieses ganzen Prozesses ist für Russland wesentlich weniger dramatisch als für die Ukraine. Wenn dieser Prozess scheitert und Trump, wie wir das vorher erörtert haben, sozusagen der Ukraine den Rücken zukehrt und die Ukrainer auf die Europäer angewiesen sind, dann ist die Position der Ukraine nicht so sehr politisch, aber militärisch deutlich geschwächt. Also die Ukraine braucht eigentlich ein Abkommen. Aber sie will eben, wie wir das am Anfang diskutiert haben, zuerst einen Waffenstillstand, damit die ukrainische Armee nicht weiter unter Druck kommt. Denn ein Problem der ukrainischen Armee ist ja nicht so sehr der Mangel an Ausrüstung, schon auch, aber der große Mangel ist der an Soldaten. Und das ist an der Frontlinie eben so, dass oft 10 Soldaten für die Absicherung eines einzigen Kilometers Frontlinie verantwortlich sind. Und da gegen die personell überlegene russische Armee Bestand zu halten auf Dauer, ist nicht sehr wahrscheinlich.
Herr Mangold, dann sage ich an diesem Montag vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch heute. Wir blicken gespannt auf das, was sich da in Washington am Abend tut und werden natürlich die nächsten Tage ausführlich berichten. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, Generalstreik in Israel aus Solidarität mit den Geiseln. Landesweit kommt es zu Protesten. Die Demonstranten fordern auch, dass Israel seine Entscheidung zurücknimmt und nicht Gaza City und andere Gebiete einnimmt. Zweitens, in Wiens Kindergärten fehlen hunderte Elementarpädagogen. Sowohl im städtischen als auch im privaten Bereich gibt es einen bedenklichen Mangel. Insgesamt sind rund 650 Posten nicht besetzt. Mittels Umschulungen sollen die freien Plätze nun doch noch gefüllt werden. Und drittens, bei erneuten Protesten in Serbien wird ein Parteilokal der serbischen Fortschrittspartei in Brand gesetzt. Präsident Vucic, der der Fortschrittspartei angehört, kündigt daraufhin harte Maßnahmen gegen die Proteste an und spricht auch von Terrorismus. Seit Tagen wird erneut gegen die Regierung von Vucic demonstriert. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.